Maar ja, Betrachtung des der König von Israel. Und wir kommen heute zu einer etwas ungewöhnlichen Episode. Und zwar aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 11. Ich weiß, dass viele Schwierigkeiten haben mit diesem äußeren Rahmen des Textes. Ich predige ja über den Inhalt, aber der ist sehr schwer zu verstehen, wenn wir nicht den äußeren Rahmen zumindest grob erfassen. Es gab in der Anfangszeit des Königtums Israels, das ist gut 3000 Jahre her, ein Volk von 12 Stämmen, eigentlich von 13 Stämmen, nämlich die 12 Söhne Jakobs, die jeweils, also Abraham, Isaak und Jakob, das ist die ganz frühere Zeit, gut 4000 Jahre her, auch wieder nicht so lang, wenn wir zurückgucken auf die Zeitenwende, also auf die Geburt Jesu sind es 2000 und das rechnet man einfach nochmal zurück. Also über die letzten 2000 ist ja relativ viel bekannt hier in unserer Region. Da kennt man die Zeit der Griechen und der Römer und die Ausbreitung des Germanentums und des Russischen Reiches und die Einfälle der asiatischen Völker, Hunnen und alles, das hat man bestimmt schon mal gehört. Und über die Zeit davor, die ungefähr 4000 Jahre davor, berichtet das Alte Testament sehr detailliert. Und deswegen empfehle ich das allen, das auch wirklich intensiv und nicht nur einmal zu lesen, weil man viel erfährt über die Geschichte der Menschheit und die Geschichte der Kultur und die Geschichte der Religionen. Und nebenbei ist das Wichtigste, was Gott uns für unser Leben, unseren Alltag, unsere Beziehung als Basis gibt, um daraus für uns in der heutigen Zeit Lehren zu ziehen. Also, Abraham, Isaak und Jakob, dann die 12 Söhne Jakobs und dass es dann 13 Stimme waren, hängt damit zusammen, dass einer der 12 ja von seinen Brüdern verstoßen war, nämlich Josef, als Sklave eigentlich getötet werden sollte, dann vom Ältesten oder auf Anregung des Ältesten, der wollte ihn retten, auf die Idee eines seiner Brüder hin verkauft worden ist als Sklave nach Ägypten und dort hat Gott ihn benutzt als Retter der damaligen Menschheit, weil er ihm Weisheit gegeben hatte durch Träume, Offenbarungen oder durch die Deutung von Träumen. Das war eine Offenbarung, eine sehr schlimme Hungersnot, die damals über den ganzen bewohnten Erdkreis, also über den Mittelmeerraum kam. Und Gott hat ihn dort gesegnet. Er war mit einer Ägypterin verheiratet, hatte 2 Söhne. Und die wurden später mit zu den Söhnen Jakobs gerechnet. Daraus ergeben sich also 13 Stimmen. Man redet immer von den 12 Stimmen Israels. Und man muss sagen, gab immer dann einen Stamm in einer Sonderrolle. Etwa 400 bis 500 Jahre später ist dann der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erfolgt, in das Land Kanaan unter Mose. Und dort hat Gott einen der Stämme in seinen besonderen Dienst gerufen, das war der Stamm Levi. Und wiederum aus den Leviten die Nachkommen Aarons zu Priestern. Das Ganze hat sich ja ungefähr 40 Jahre hingezogen. Dann erfolgte die Landnahme im damaligen Land Kanaan. Heute nennt man das, oder dann nannte man das viel später Palästina. Es umfasst eine größere Region als das heutige Israel, nämlich auch noch mit den Gazastreifen, Teilen des Libanon und im Ostjordangebiet große Teile des heutigen Jordaniens und im Norden Syrien. So war das von Gott verheißene Land. Es gibt also in vielen Bibeln so im Mittelteil Karten und manchmal auch ganz hinten, da kann man das mal sich angucken, dass man das einigermaßen gut verstehen kann. Und dann wiederum, gut 400, 500 Jahre später, kam die Zeit, also erst war die Zeit der Josas, der Richter, und nach einer Zeit von etwa 400 Jahren kam dann, begann die Zeit der Könige. Der erste König des Volkes Israel war Saul. Darauf folgte Daniel mit gleichzeitig der größten Ausdehnung dieses Reiches und diese ungeheuer Zeit des Aufschwungs unter Salomo. Da war das mal für eine Zeit der Nabel der Welt. Bis heute ist die Weisheit Salomos sprichwörtlich, der Reichtum, seine Einsicht in was Staatsführung und so weiter, Management, Verwaltung, Wirtschaft, alles betrifft, ist bis heute nachahmenswert. Und diese etwa 100 Jahre, also 40 Jahre Salomo, vorher 40 Jahre David und die letzten 20 Jahre von Saul waren einigermaßen eine sichere Zeit. In der Nachfolge Salomos, also unter seinem Sohn, kam es zum Bruch, der sich über viele Jahrhunderte erstreckt hat, nämlich zwei gegen 10 Stämme. Die Leviten haben kein eigenes Land gekriegt, ihnen, also sie gehörten Gott und sie waren durch Abgaben zu versorgen. Also sie waren freigestellt für den Dienst Gottes. Deswegen werden sie immer nicht mitgerechnet, sodass sich das Königtum aufgeteilt hat in Juda und Israel. Juda deswegen, weil das der führende Stamm war und dazu kam der Stamm. Bin mir nicht ganz sicher, Benjamin oder Ephraim, ich denke Benjamin. Das sind die beiden Stämme, die bei David geblieben, also bei den Nachkommen da jetzt geblieben sind. Und die restlichen 10 Stämme bilden das Königreich Israel. Das ist wiederum roundabout 800 Jahre so geblieben, bis zur sogenannten babylonischen Gefangenschaft. Vorher, das sogenannte Nordreich Israel hat schon vorher aufgehört zu existieren, wurde schon unter den Assyrern geschlagen und aufgelöst und knappe 100 Jahre später hat Israel als Staat das erste Mal aufgehört zu existieren, nachdem auch das Südreich Juda in die babylonische Gefangenschaft unter Nebukadnezar geraten ist. Das Ganze hat sich 70 bis wiederum 100 Jahre fortgesetzt, dann gab es eine Rückführung, ein kleiner Rest, der in das Stammland zurückkam, und zwar aus allen Stämmen, außer aus dem verlorenen Stamm Dan. 400 Jahre später, ist also die Zeit der Makkabäer, das ist in vielen Bibeln, haben wir dort wenig Informationen über diese letzten 400 Jahre. Es endet das Alte Testament mit der Zeit Zacharias und Malachis, das Haggai, Sachar, Malachi, das war die Zeit kurz nach der Rückführung, nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Und dann hat es noch 400 Jahre gedauert bis zur Erscheinung des Messias, bis Jesus Christus geboren ist. Darüber wird in den sogenannten Apokryphen Büchern berichtet, das sind so die alten Lutherbibeln, haben das im Mittelteil hauptsächlich in den beiden Makkabäer-Büchern über diese Zeit, dieser 400 Jahre Zwischenzeit unter hauptsächlich griechischer Herrschaft, griechischer und später persischer Zwischenherrschaft berichtet. Das wurde dann abgelöst durch die Römer, die einige Jahrzehnte vor der Geburt Christi Palästina erobert haben. Und dann geht es mit dem Neuen Testament weiter. Wir reden heute also über diese Zeit, also die sich dem Ende des Königtums sowohl von Israel als Juda hin neigte. Was wir in den letzten Monaten gehört haben, die Geschichten der großen Propheten Elia, Elisa, Ahab und dieser gottlosen Könige, hat so langsam das Gericht Gottes über Israel Kopf zusammengezogen. Und wer sich erinnert und wer vielleicht die Bibel selber auch mal zu Hause liest und nicht bloß diese paar Verse, die wir hier gemeinsam im Gottesdienst haben, der wird sich erinnern, dass Josaphat, der König von Juda, als gerecht und gottesfürchtiger König ein großer Fehlhaltung hatte. Dass er sich nämlich mit den gottlosen Königen von Israel verschwägert hat. Man sagt immer, Blut ist dicker als Wasser. Das meint, die Verbindung, die durch familiäre Beziehung, durch Eheschließung geschieht, ist fester und dauerhafter als das, was man durch seine eigenen Überzeugungen festhalten will. Wasser steht für Leben, für Reinigung, für Gerechtigkeit. Und Blut ist dicker als Wasser. Das darf man nicht unterschätzen, deswegen ist die Beziehung, die ich zu jemandem eingehe, in der Regel wirksamer als die Haltung, mit der ich lebe. Und deswegen werden wir durch viele Beispiele im Alten Testament, aber auch durch klare Anweisungen im Neuen Testament, gewarnt vor Beziehungen mit Ungläubigen. Weil das unweigerlich Wirkungen hinterlässt, und zwar vielleicht noch nicht mal im eigenen Leben, aber spätestens bei den Kindern und Kindeskindern. Und das, was wir heute lesen als Text, das ist leider einer dieser schlimmen Beweise für diese Sache. Dieser König Josaphat, der zu dem Zeitpunkt, wo das Kapitel 11 beginnt, längst schon tot war, hatte seinem Sohn eine Tochter Ahabs zur Frau gegeben. Sein Sohn war Joram, war der Sohn Josaphats. Und für den hatte er eine Tochter Ahabs als Frau genommen. Deswegen war er so eng mit Ahab und Jezebel verbunden. Und dieser Joram war tot und hatte einen Sohn, Ahasja, also er hatte nicht nur einen Sohn, er hatte mehrere Söhne, es wird aber dann immer der Älteste, der nämlich der Thronfolger ist, benannt. Und dieser Ahasja hatte eben eine Mutter mit Namen Athalia. Und diese paar Verse will ich erstmal vorlesen. Als aber Athalia die Mutter Ahasjas sah, dass ihr Sohn tot war, erschlagen von Jehu, weil er sich wiederum mit den Nachkommen Ahabs so eng verbunden hatte, dass er darüber sein Leben eingebüßt hatte, als das Gericht über das Haus Ahabs eingetreten ist. Da machte sie sich auf und brachte die ganze königliche Nachkommenschaft auf. Das waren 70 Jungs. Aber Josheba, die Tochter des Königs Joram und Schwester des Ahasja, also die Schwägerin von dieser Athalia, nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn aus der Mitte der Königssöhne, die getötet werden sollten, und brachte ihn und seine Arme in die Bettenkammer. So verbargen sie ihn vor Athalia, und er wurde nicht getötet, und er hielt sich 6 Jahre lang bei ihrem Hause des Herrn versteckt. Athalia aber herrschte als Königin über das Land. Das alles, wo ich heute zu reden habe. Am Ende dieses Kapitels wird dann beschrieben, wie nach 7 Jahren diese Frau getötet wird. Und zwar aufgrund des der Intervention des damaligen hohen Priesters Jojata. Wir haben hier zwei Frauen und der Gegensatz kann kaum größer sein. Und worüber ich heute reden will, ist die Wirksamkeit von Frauen. Und jeder von uns, oder jeder von, ich kann nicht sagen, was Frauen, von euch Frauen, muss sich entscheiden, welche Richtung ihr Leben nehmen soll. Und man kommt nicht umhin, da festzustellen, dass die Herkunft der Frauen, also ihre Tradition, ihre Werte, die ihnen vermittelt worden sind, bei ihren Handlungen eine entscheidende Rolle spielt. Und man wundert sich, dass solche Dinge von einer Generation auf die nächste sich so übertragen. Man sagt, jeder Mensch ist verantwortlich für sich selber. Stimmt. Jeder Mensch muss auch einmal Rechenschaft für sein eigenes Leben abgeben, nicht für das seiner Vorfahren oder Nachkommen. Aber ich finde das schon bemerkenswert, wie sehr das Verhalten und die Haltung der Eltern die Wirkung, also Wirkung hat bei den Kindern und Kindeskindern. Dass eine Frau, eine Mutter, der gerade das eigene erwachsene Kind totgeschlagen worden ist, nicht trauert, sondern das wie ein Schlüsselreiz verwendet, um ihrerseits alle anderen Nachkommen oder die Nachkommen anderer zu töten. Ich sag mal so, da kommt wahrscheinlich nicht mal ein Mann drauf. Ich fürchte, dass das eine Sache ist, die wirklich frauenspezifisch ist. Im Moment ist ganz Deutschland schockiert über das, was diese Frau in Solingen gemacht hat, dass sie nämlich 5 von ihren 6 Kindern umgebracht hat. Und man überlegt sich und fragt sich, ob das ein Überforderungsversagen sei. Und ich denke, das kann man so klassifizieren. Deutet vieles darauf hin, 27 Jahre jung, 6 Kinder, das erste mit 15 oder 16. Das kann man sich gut vorstellen, dass sie überfordert war. Aber hier, ihr Lieben, sehen wir, dass das dort durchaus vorbedacht. Nicht umsonst ist die halbe Republik schockiert und sagt, wie kann eine Mutter sowas machen? Und ich denke, wir haben den Schlüssel hier. Wenn Ahasja nicht getötet worden wäre, wenn also nicht diese Überforderung auf Atalja gekommen wäre, hätte wohl die ganzen kleinen Kinder in Ruhe gelassen. Wir sehen hier also ein, ich nenne das mal so, möglicherweise frauentypisches Verhalten, wie man mit extremen Stress umgehen kann. Aber eben nicht muss. Nicht muss. Dass jemand sich so verhält, ist ja relativ selten. Gott sei Dank, es gibt nicht so sehr viele Beispiele, dass Frauen sich so verhalten haben in der Geschichte. Ihre eigene Mutter war so eine. Von der hat sie das Töten gelernt, ohne dass dabei das Gewissen eine Hemmung aufbaut. Das ist mit Sicherheit einer der entscheidenden Punkte. Wer also gewissenlos seine Kinder erzieht, muss damit rechnen, dass sie gewissenlos handeln. Spätestens im Falle einer Überforderung. Im selben Umfeld, man muss sagen, im selben Haushalt, gibt es eine andere Frau. Nämlich die Tante dieses kleinen Jungen, dieses Säuglings, des Babys. Es wird nicht davon geredet, dass sie selber Kinder hatte. Die aus der Mitte der Königshöhle das Kindchen wegklaut und 6 Jahre lang versteckt. Mit Weisheit, mit Amme. Ja? Das heißt, sie sorgt dafür, dass das kein Rabatz macht. Sie sorgt dafür, dass das Kind gut versorgt wird. Sie behandelt es als das, was es ist, nämlich ein Juwel. Und unmittelbar und in diesem Moment als einziger in der Abstammungslinie Jesu. Wenn es gelungen wäre, auch dieses Kind zu töten, wäre tatsächlich kein Sohn Davids, kein Nachkomme Davids. Messias geworden. Das heißt also, man kann den Wert dieses Handelns von Josheba gar nicht hoch genug einschätzen, aus geistlicher Sicht. Und man kann andererseits das Handeln von Atalja gar nicht hoch genug als satanisch oder satanistisch wirken einschätzen. Da könnte man ja sagen, diese Frau hat diese Josheba hat ein Kind geklaut. Hat sie. Er hat es nicht dort gelassen, wo es hingehört. In diesem Fall, um es zu retten. Wir erleben heutzutage Situationen, da werden Kinder auch geklaut, aber andersrum. Und ihr Leben zu zerstören. Das gibt es auch überall auf der Welt, nicht nur hier. Man sagt ja manchmal zu Jugendämtern, was sind die Kinderklauer. Denn das gibt es wirklich überall auf der Welt. Wir haben durch unsere Arbeit mit Flüchtlingen immer wieder Familien getroffen, die das erlebt haben. Wo die Kinder einfach weggenommen worden sind. Man hat sie jemand anders aus einer stärkeren Familie oder einem stärkeren Stamm gegeben. Wir hatten das auch in der DDR. Ich sage da kein Geheimnis. der Jugendamtsleiter am Ende der DDR war gleichzeitig derselbe Jugendamtsleiter, der jahrzehntelang hier bei uns im Landkreis weiterhin das Jugendamt geführt hat. Das ist derselbe Mann, der vor der Wende für die Zwangsadoption von Kindern verantwortlich war. Man hat ihn einfach gelassen. Und so läuft das bis heute in diesem Geist weiter. Das, was wir hier haben, ist ein klassischer Fall einer der ersten Fälle von Inobhutnahme. Nicht der erste, einer der ersten. Muse wurde auch in Obhut genommen von der Tochter des Pharao und hat damit überleben dürfen, im Gegensatz zu vielen Kindern seines Jahrgangs. Oder manchen, nicht vielen. Die Frauen haben ja dann doch, die hebräischen Frauen haben ja doch es verstanden, meistens ihre Kinder zu verstecken. Josheva hat diesen kleinen Joasch in Obhut genommen. Jeder von uns muss sich im Laufe seines Lebens manchmal in dramatischen Momenten entscheiden, in welche Richtung er handelt. Wen ihr als Vorbild nutzt. Ob er bereit ist, solchen oder solchen Traditionen zu folgen. Wenn ich sage, Traditionen zu folgen, da wird in diesem Beispiel eben deutlich, dass sowohl Atalia der Tradition ihrer satanistischen Mutter gefolgt ist, die sich kein Gewissen drüber machen, ob jemand umkommt, noch nicht mal, wenn es ein Kind ist. Oder ob man der Tradition der gläubigen Väter und Vorväter folgt, wie das eben diese Josheva in wahrscheinlicher Erinnerung an ihren Großvater getan hat, an Josef. Und deswegen ist das, was wir im Laufe unseres Lebens zu uns nehmen, eine entscheidende Frage. Das ist heute, meine ich, schwieriger geworden als in meiner Generation. In meiner Generation war es noch weitgehend üblich, im Westen stärker als hier im Osten, dass man von den Eltern und Großeltern erzogen wurde. Neben mir gibt es schon Millionen Ostdeutsche, die wurden von Staats wegen erzogen. Auch zum Hass und notfalls zum Töten von Feinden. Das gehörte zur sozialistischen Erziehung dazu. Gott sei Dank, meine Eltern und meine Großeltern von beiden Seiten haben dieser Verziehung und dieser falschen und satanischen Tradition ganz anderes Modell entgegengesetzt und haben das gelebt, nämlich das der Güte und Menschenliebe Gottes. Das ist das, wie wir aufgezogen wurden. Und das ist das, was ich mich immer bemüht habe, in die nächste und jetzt in die übernächste Generation weiterzugeben. Und deswegen ist das unsere wichtige Verantwortung. Jeder von uns ist in der Verantwortung, auch die keine Kinder haben, keine eigenen Kinder. Solche von Gott geordneten und bestätigten Traditionen weiterzugeben. Ich bin inzwischen 60 Jahre alt und habe mehr als 50 von diesen 60 Jahren immer wieder beobachtet, wie formbar Menschen sind. Ich bin meinerseits dankbar, dass ich so endlos viel lernen konnte und bemühe mich jeden Tag immer noch mehr zu lernen und finde, dass damit das Leben in eine ungeheure Reife und Bedeutung und Qualität kriegt. Aber wir werden darauf hingewiesen, im Neuen Testament schreibt der Apostel Paulus an seinen Jünger Timotheus, dass die Schriften in der Lage sind, uns weise zu machen. Und du aber weißt, von wem du gelernt hast. Das ist also eine der entscheidenden Fragen. Von wem lernen wir? Und das ist eine Sache, die die heutige Generation in besonderer Weise herausfordert. Man kann hiervon einiges Gutes sagen, aber auch jeden Schein. Wirklich, jede Gülle kann man hier lernen. In jeder Hinsicht. Auf kriminellen, sexuellen, mörderischen, betrügerischen Weg. Alle Beispiele, alle Anweisungen zu solchen Dreck sind hier eben auch zu finden. Und ich finde das eine große Herausforderung für die Eltern, Großeltern oder Onkel oder Tante. Denn das war eine Tante, die sich um diesen Jungen gekümmert hat. Nicht seine Mutter. Eine Tante hat sich um diesen Jungen bemüht und hat ihn unterwiesen in den Wegen Gottes, zusammen mit diesem hohen Priester, der ja aus einem anderen Stamm kam. Ja, das, er war Levit. Sie war wahrscheinlich aus dem Stamm Juda. Und es heißt später, behandelt ja die Könige Israels, ja nicht die Könige Judas, haben nur diesen ganz kleinen Exkurs. Weil sie aus der Königslinie Israels kamen, machen heute diesen kleinen Exzept, das Haus Juda. Und dort ist der Lehrer für diesen Joasch, für diesen kleinen Jungen, einmal seine Tante und dann der hohe Priester. Er wird als 7-Jähriger gekrönt, ist der jüngste der König wird, und es, oder als 8-Jähriger. Und das heißt, er regierte 40 Jahre, also das volle Maß, was nur wenige Könige geschafft haben. Gleichzeitig ist er nicht alt geworden, 47 war auch damals schon mittleres Lebensalter. Heute kann man durchaus mal doppelt so alt werden. Und das heißt, er tat, was recht war, alle Tage des Priesters Joiada. Solange er seinen gottesfürchtigen Lehrer hatte, hat er selber sich genauso verhalten. Und das ist der letzte Beweis dafür, welchen Wert Traditionen, Unterweisung, Vorbilder haben. Eine entscheidende Rolle spielen dabei unsere eigenen Verwandten, Eltern, Großeltern. Die andere, ähnlich wichtig, sind die Freunde, väterlichen Berater oder mütterlichen Berater, die wir im Laufe unseres Lebens haben. Und diese beiden Aspekte sind entscheidend für das Verhalten von Menschen, und zwar bis in die gesamten Lebenszeit. Das ist also nicht zu Ende mit 18 oder mit 21 oder mit 25, sondern wen wir als Berater für unser Leben haben, die hat normalerweise Einfluss auf unsere Entscheidungen und auf unser Handeln. Und deswegen haben wir eine besondere Verantwortung, als solche, die schon gereift sind, die selber Väter und Mütter auch im Glauben geworden sind, das Jüngeren, auch jüngeren Gläubigen weiterzugeben. Und haben wir eine besondere Verantwortung, von wem wir uns beraten lassen. Gerade wenn wir erwachsen sind. Wen wir uns als Ratgeber wählen. Dementsprechend wird sich nämlich unser Verhalten in irgendeine Richtung bewegen. Meine Hoffnung ist es, mein Beten ist, dass wir selber solche Leute sind, die sich von anderen auf Gottes Weg führen und unterstützen lassen und dass wir selber solche werden, die andere in die Wege und auch in die Berufung Gottes führen. Das ist das Schönste von dieser Frau. Sie hat nicht nur ein Menschenleben gerettet und ein kleines Kind vor der Vernichtung bewahrt, sondern sie hat diesen Jungen in seine Berufung eingeführt. Das ist vielleicht das Kostbarste an dieser ganzen Sache. Und das zeigt mir, dass das eben nicht nur Aufgabe von Männern oder Pastoren oder Bischöfen ist, sondern dass gottesfürchtige Frauen genau dasselbe Potenzial haben, Menschen in ihre eigentliche Bestimmung von Gott hineinzubekommen. Das wünsche ich allen Frauen hier unter uns. Amen. Amen.